mit 21% oder gut 21% die stärkste Kraft in dem Parlament. Das ist schon überraschend. Die Parteienlandschaft ist durcheinander geraten und ja, wird sich wahrscheinlich europäischen Verhältnissen anpassen. Das haben wir schon häufiger festgestellt und das lässt sich wieder in Berlin bestätigen. Ich begrüße recht herzlich Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen.
Schönen Morgen. Ich sehe, Herr Rose, Sie wollen ablenken davon, dass Sie uns dieses schreckliche Wetter beschert haben. Vor einer Woche haben Sie sich beklagt, es sei zu warm und zu viel Sonne.
Ah ja.
Nun haben wir diese graue, trübe Geschichte. Sie sind aus Gera, so viel ich weiß.
Richtig, aber das müssen
Sie... Da liebt man das Graue.
Richtig, aber man kann ja aus seinen Kindheitswurzeln kommt man nicht raus. Ich mag das Wetter so, wenn es nicht so heiß ist und
ja,
ist ein bisschen feucht.
Ja, aber da haben Sie ja gute Chancen. In Deutschland dreiviertel Jahr ist das Wetter so.
Ja.
Wenn die Sonne scheint, sind Sie unzufrieden.
Deswegen
so
bin ich
im Osten. Das merken Sie doch an den Wahlergebnissen.
Naja, aber man darf nicht vergessen, dass diese Stadt mal geteilt war, also Berlin. Und so einfach ist es nicht. Natürlich, das Wahlverhalten ist sehr unterschiedlich. In den Randgebieten, in den Plattenbaugebieten hat die AfD sogar Direktmandate geholt aus dem Stand.
Ja, übrigens, dort wohnt die Arbeiterklasse, auf die Honecker und die anderen so stolz waren, dass das die Avantgarde der Menschheitsgeschichte ist.
Aber auch die SPD.
Hat schon immer schnell zum Braunen gewechselt, wenn es drauf ankam.
Ist das legitim zu sagen, links und rechts liegt nah beieinander?
Nein, aber Populismus spielt da eine große Rolle. Mhm. Natürlich einfache Parolen für relativ komplizierte Zusammenhänge, wobei die sind nicht so kompliziert. Also Deutschland ist in einer selten guten, also im Prinzip in der besten Verfassung seiner Geschichte. Das heißt, es wird alles ignoriert von den Leuten, weil sie ihre ganz persönlichen Frustrationen da auf diese Wahlen und Wahlgänge projizieren. Das heißt, der Osten ist an der Stelle weit weniger demokratisch. Das hat man ja schon geahnt, aber das ist so. Das heißt also auch, das Interesse tatsächlich die Gesellschaft voranzubringen ist viel geringer. Man merkt das einfach bei den Wahlen.
Aber es gab ja natürlich auch hausgemachte Berliner Probleme. Es war ja sicher keine Blaupause für die Bundestagswahl. Da ging es ja auch doch schon um Berliner Politik, nicht?
Es geht um Berliner Politik. Das ist sicher in Berlin immer der Fall. Und es ist eine besondere Stadt, auch mit diesen zwei verschiedenen Historien in den verschiedenen Teilen. Aber auch, wir wissen ja, die Skandale waren ja auch schon vor dem Mauerfall im Westen ziemlich gut verbreitet. Denken Sie an Diebken und die ganzen Geschichten. Das ist alles richtig, aber wenn Sie den gestrigen Abend jetzt mal den ganzen Pulverdampf beiseite rücken, sehen Sie ja, worauf die Bundestagswahl hinausgeht. Die Grundthese, die vor allem aus Bayern vertreten wird und die sich sicherlich auch die CDU machen wird, es geht darum, Rot-Rot-Grün in Berlin, also auf Bundesebene zu umgehen oder abzuwehren. Das wird ein Lagerwahlkampf, wie wir ihn lange nicht mehr gehabt haben. Mal sehen, ob es nochmal zieht. In der alten Bundesrepublik hat das immer wieder mal gezogen, aber gleich Franz Josef Strauß mit seiner Parole Freiheit statt Sozialismus ja krachend untergegangen ist. Aber am Verhalten von Westberlin, dass man doch anders wählt an dieser Stelle, zeigt sich ja auch, da gibt es auch alte, tradierte Muster, die auch im Westen greifen. Und ich vermute mal, das ist das, was gestern auch rausgekommen ist, unabhängig davon, wer da wie was gemacht hat, dass wir einen zugespitzten Lagerwahlkampf in dieser Bundestagswahl haben werden, wo es darum geht, also ein rotes Rotruck, Linksruck zu verhindern.
Das, was Sie sagen, bestätigen ja die Zahlen. Die Arbeitslosigkeit ist um 10% gesunken in Berlin. Es gab Investitionen, sogar Schuldenabbau. Das sind so Fakten, die die Wählerinnen und Wähler dann irgendwie ignorieren?
Die ignorieren das voll und ganz, weil sie, sag ich mal, Realpolitik nicht mögen. Das heißt, sie mögen Wahlgeschenke. Es ist ja ein Lügenmärchen der, sag ich mal, des Volkes, nicht so sehr der Politiker, dass man ihnen nur das richtig erklären muss, wenn es um komplizierte Dinge geht, wenn es um unangenehme Dinge, da werden sie es verstehen, nein, in keinster Weise. Entweder ich kriege mehr, dann freue ich mich darüber, ich kriege weniger, dann ärgere ich euch und diese Wahlgeschenke an die rechten Populisten sind einfach ein Ärgern der anderen. Wir sind uns hier einig, also keiner dieser Wahlerfolge der Völkischen, weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Sachsen-Anhalt noch lässt sich in Thüringen, wird das Land jeweils voranbringen. Das ist Unsinn, das weiß jeder. Das wissen sogar die, die diesen Unsinn verzapfen. Aber sie machen es trotzdem. Das ist die Situation, die ist bemerkenswert. Schauen Sie mal, wenn Sie die heutige Berichterstattung in Thüringen sehen. Ich habe mit Interesse, mit Schmunzeln gesehen, die Tatsache, dass wir praktisch eine 500 Millionen mehr Einnahmen haben dieses Jahr, die ist dreimal so klein in der Zeitung abgebildet wie ein Gartenzwergekongress. Das heißt also, die verzerrte Wahrnehmung der Welt, die auch zum Teil durch unprofessionelle Darstellung der Dinge passiert. Das heißt, das Wichtige zum Unwichtigen erklärt wird und umgedreht wird. Das führt letztlich dazu, dass die Leute die Maßstäbe verlieren und im Osten in besonderer Weise. Wir sehen es am Bautzen, wir sehen es an anderen Geschichten, wie unsinnig und hart die Auseinandersetzung an dieser Stelle uns schief läuft.
Bevor wir zu Bautzen kommen, bleiben wir mal in Thüringen kurz. Sie sind nach Thüringen geschwenkt. Da könnte ja nun das Volksbegehren gegen die Gemeinde- und Gebietsreform, gegen die Gebietsreform tatsächlich der Stolperstein für Rot-Rot-Grün werden. Zumindest habe ich den Eindruck, denn es ist ja zutiefst unglaubwürdig, jetzt ein Volksbegehren zu stoppen, weil es nicht verfassungskonform sei. Ist das tatsächlich der Bruch der Glaubwürdigkeit von Rot-Rot-Grün oder wird das diese Koalition überstehen, dieses Volksbegehren und auch die Gemeinde- und Gebietsreform?
Aber selbstverständlich, das ist doch wirklich ein administrativer Akt, die Gebietsreform, die Auseinandersetzungen, die da stattfinden. Ich würde mal sagen, ein Großteil der Leute weiß gar nicht, worum es geht. Die sind nie beliebt, diese Reformen. Die werden auch nach Möglichkeit in Legislaturperioden gleich am Anfang durchgezogen, wenn sie gemacht werden müssen. Wenn Sie hier das rot-rot-grün geführte Thüringen vergleichen mit dem schwarz geführten Sachsen, da ist die Gebietsreform längst gemacht worden, auch in Sachsen-Anhalt. Das heißt, Thüringen hängt eigentlich hinterher, nicht was einem Spaß macht, nicht weil alles schöner wird dadurch. Es ist schlicht einfach nicht finanzierbar, ein Kreis Sonneberg, ich glaube 60.000 oder 70.000 Einwohner und Hildburghausen daneben noch so ein kleines Kreischen zu haben, dass da sich die Landräte, die ganzen Administrationen aufregen, wenn da was zusammengelegt werden soll und am Ende vielleicht nur eins von beiden noch eine Landratssitz sein wird, also das heißt eine Kreisstadt sein wird, das sind so kleine lokale Stänkereien, wo ich sagen würde, ja Jungs, in welcher Welt lebt ihr denn? Wenn ihr das alles selber finanzieren könnt, wenn ihr so reich seid, euren Landrat, sein Auto, sein Büro und die ganzen Dinge selber finanzieren könnt, dann macht ihr das selbstverständlich, da will euch doch keiner reinreden. Aber sie können es nicht. Sie wollen Geld haben für eine Struktur, die in Deutschland längst überwunden ist, weil man weiß, man kann nicht so viel Verwaltung für so kleine Einheiten vorhalten. Das ist so gesagt der Unsinn, der dahinter steht. Der zweite ist, wir unterhalten uns ja hier schon doch geraume Zeit, jeden Montag, ich bin kein Freund von Volksbegehren, weil ich glaube, viele Menschen da draußen sind sehr schnell manipulierbar. Und es ist doch lustig, dass in Sachsen die CDU mit Vehemenz die Gebietsreform durchgezogen hat und hier umgedreht sozusagen die CDU zum Bremser wird an dieser Stelle. Das zeigt ja auch, dass politisch da einfach, sage ich mal, es beliebig zugeht. Und genauso beliebig reagieren die Roten und die Grünen, die sonst normalerweise Volksbegehren, solange sie in der Opposition sind, als ganz doll empfinden, das ist der Wille des Volkes, der da ausgedrückt wird, jetzt natürlich Angst davor haben, dass der Wille des Volkes in die falsche Richtung geht. Also an dieser Stelle würde ich das Ganze in drei Stockwerke tiefer hängen. Es ist letztlich eine Sache der Vernunft und vielleicht auf zwei Generationen sparen wir sogar etwas bei der ganzen Geschichte, ich hoffe zumindest. Aber ansonsten sage ich mal, glaube ich nicht, dass diese rot-rot-grüne Regierung an dieser Geschichte scheitern wird.
Man könnte sagen, das sind Luxusprobleme, sind es natürlich aus unserer Sicht nicht. Echte Probleme gibt es in Syrien. Da ist der einfache Wunsch, dass Frieden herrscht, aber das ist so mit den einfachen Wünschen, so einfach ist es nicht.
Na, auf keinen Fall, natürlich bei all den Interessenslagen. Es ist ja in erster Linie auch ein Stellvertreterkrieg, nicht so sehr allein der Amerikaner und der Russen, die natürlich hier auch Weltmachtpolitik ausspielen, sondern vor allem auch stark Iran und Saudi-Arabien. Die Saudis haben den Zugriff der Iraner auf Syrien versucht zu stoppen, versucht das Ganze zu drehen. Die Amerikaner haben das unterstützt. Das Land ist zerstört im Chaos. Es werden hunderttausende Menschen umgebracht. Dieses kleine Hoffnungsschimmerfrieden war ja von Anfang an bedroht, nicht so sehr vom Islamischen Staat, sondern von der Tatsache, dass sich die amerikanischen Militärs düpiert fühlen von den Diplomaten im Land. Das heißt, sie haben militärisch sich in den letzten Jahren nicht durchsetzen können. Es sind enorme Verluste in diesem Land. Und die amerikanischen, das Pentagon will da einfach nicht mitmachen. Und es war klar, dass sie diese Woche nicht einfach in Ruhe lassen. Insofern ist auch die Berichterstattung sehr, naja, ich würde mal sagen, gefärbt, wenn man sagt, ja, das sei ein Zufall gewesen. Nein, es ist offensichtlich, dass die Generäle sagen, diese Administration, dieser Außenminister, dieser Präsident sind auf Abruf, das heißt in 3 Monaten sind sie nicht mehr da, mal sehen, was der Nächste macht. Sie haben keine Lust an dieser Stelle mitzuziehen und aus diesem Grunde dieser massive Angriff, der natürlich dazu geeignet ist, jegliche Friedensgespräche zu unterbinden. Geschichten und schon geht ja das Bomber dann mal auf der anderen Seite los. Es verhalten sich ja alle meistens so, wie man es bei einer Provokation auch erwarten kann. Leider zu wenig Vernunft in der ganzen Geschichte. Und wir haben dann das Nachsehen. Die Flüchtlingsströme gehen ja nicht nach Amerika, die gehen ja nach Europa.
Das wird uns weiter beschäftigen, das Thema wahrscheinlich noch Monate, wenn nicht Jahre. Dann gucken wir mal nach Russland. Diese Wahl ist ja fast untergegangen in der Berichterstattung oder zumindest ist sie überdeckt worden von der Berlin-Wahl in Deutschland. Haben Sie denn verfolgen können, wie die russischen Medien berichtet haben? Und wie schätzen Sie denn den Ausgang der Wahl in Russland ein?
Naja, die russischen Medien sind ja über weite Strecken Staatsmedien. Das heißt, sie berichten so, wie es Wladimir Putin gerne haben möchte. Interessant ist nicht so sehr das einzelne Ergebnis, dass die 5%-Klausel letztlich dazu führt, dass die Opposition gar nicht hochkommt. Interessant ist die Wahlbeteiligung. 40%, das heißt noch viel weniger als ohnehin. Das heißt, die Leute glauben gar nicht daran, dass da irgendwas entschieden wird. Und es ist natürlich in der Machtarithmetik Russlands ja auch nicht vorgesehen, dass das Parlament irgendwas zu machen hat. Das steht sicherlich, wenn es um die Machtverteilung geht, auf Platz 10 oder 11 oder vielleicht 9 der ganzen Skala, also vorne dran der Präsident, an zweiter Stelle der KGB, also FSB heutzutage genannt, dann die präsidiale Administration, dann die Regierung. Also sie haben jede Menge vorgeschaltete Machtzentren. Das ist der Unterschied zwischen dem entwickelten Westeuropa und dem unterentwickelten Russen nach wie vor. Und es ist eine Illusion, die hier verbreitet wird, zum Teil von Leuten, die sich nicht auskennen, Russland zu sagen, ja, die Opposition wird behindert. Natürlich wird sie behindert. Und wenn jemand mit Talent nach oben kommt, wird er auch umgebracht. Das ist die Situation in Russland. Aber im Großen und Ganzen gibt es keinen Zweifel, dass die Mehrzahl der Bevölkerung hinter Putin steht und die Opposition zerstritten ist und nichts hervorbringt, was wirklich wählbar ist. Das ist die andere Geschichte und ein ziemlich depressiver Ausblick auf dieses Land.
Wenn wir bei den depressiven Themen bleiben wollen, dann müssten wir über Bautzen reden. Nochmal, da haben Sie ja eine Stunde beim Bayerischen Rundfunk verbracht. Das Thema macht keinen Spaß, oder?
Nein, den Osten zu erklären im Augenblick mit all seinen, sag ich mal, Extremitäten, das macht wirklich keinen Spaß. Das habe ich in der Vergangenheit schon, sagen wir, mit mehr Freude gemacht. Es wird, die Verharmlosung in Sachsen geht weiter. Das heißt, man sagt, na ja, das waren jetzt die Minderjährigen, eine Handvoll Minderjährige, 80 angetrunkene Neonazis angefallen haben. Das klingt ja alles schon ein bisschen komisch, wenn die das erzählen. Natürlich gibt es unter den Traumatisierten, zum Teil auch dummen jungen Leuten, die da zu uns auch gekommen sind, irgendwo aus der Welt, solche, die provozieren, da muss man aufpassen. Ich weiß gar nicht, wo die Betreuer waren, wieso 15-, 16-Jährige nachts im Bautzen auf dem Platz Alkohol trinken können. Das dürfen die Gleichaltrigen aus Deutschland ja auch nicht so ohne weiteres. Also das ist ja, sagen wir mal, etwas eine Gemengelage, wo ich sagen würde, das ist genau für einen rechten Mob das Richtige, um sich da aufzuspielen. Gleichzeitig ignoriert Sachsen natürlich, dass es eine Serie ist. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, als der Bundespräsident, den ich ja sehr kritisch eigentlich immer sehe, aber an der Stelle ja doch mal deutlich machen muss, der ist nicht alkoholisiert nach Bautzen gekommen, als ihn die ganzen Nazis angebrüllt haben und ihnen den Auftritt vermiest haben und es zunehmend auch unmöglich machen, dass ein vernünftiger Mensch im Osten irgendwas vernünftig erzählen kann, weil es einfach gestört wird. Aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Ich sag mal, wenn ich jetzt über den Anger gehe, da was ja so die gute Stube ist von Erfurt, also wenn Sie vom Kaufhaus den Brunnen sehen, was da für eine Klientel sich versammelt, am herrlichen Tag sich dort betrinkt, die Leute anpöbelt, also wenn ich kleine Kinder dort habe, dann gehe ich schon nicht gerne vorbei, schon als erwachsener Mann schaut man doch schnell rüber, so was kann hier passieren. Jederzeit ist dort die gleiche Pogromstimmung möglich. Und es wird einfach zugeschaut. Es hat sich eingebürgert, man macht nichts mehr in dieser Stadt, sagt, ja, das ist so, der Anger gehört eben halt an dieser Stelle denen. Also ich glaube, da gibt es eine Gewöhnung, speziell auch im Osten, die ja sehr gefährlich.
Und mit diesen Worten schließen wir für diese Woche. Wir hätten noch einiges besprechen können. Ungarn, andere Sachen, das machen wir nächste Woche.
Herr Lochthofen. Ja, Hasselborn war auch nicht schlecht.
Ja, der war auch nicht schlecht, naja. aber das machen wir jetzt ungern für uns. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Ich hoffe, Sie kommen mit dem Wetter zurecht. Ich komme bestens zurecht. Sie müssen halt sehen.
Also ich hoffe im Interesse unserer Zuhörer, für deren Zeit ich mich natürlich bedanke, dass wir nächste Woche doch im Sonnenschein hier sitzen und nicht in diesem grauen, bleiernen Himmel.
Werden wir sehen. Besten Dank, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Auf Wiedersehen.